Ich bin ein B-Leader.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Meine ganze Angelegenheit besteht derzeit aus Schaufel und Spitzhacke und 100 weitere Pioniere wären mir eine große Hilfe. Ich werde meine vorgeschobenen Abteilungen zurückrufen und sie innerhalb meiner Verschanzung zusammenziehen, damit wir die Arbeiten mit größerem Nachdruck vorantreiben können. Ich beabsichtige, auf ihrer Seite des Hafens Stellung zu beziehen und dort eine Batterie zu errichten. Gegen 10 Uhr heute Abend werden Sie meine Signale sehen. Sind Sie nicht überrascht, dass ich hier bereits eine Batterie habe? Das Gelände, auf dem ich eine starke Batterie gegen die Island-Batterie errichten will, ist dem feindlichen Feuer so sehr ausgesetzt, dass ich auf eine dunkle Nacht oder Nebel warten muss, um sie dort errichten zu können. In der Zwischenzeit kann dieselbe Mörser-Batterie, die gegen die Schiffe feuert, auch gegen die Insel gerichtet werden. Das werde ich tun, sobald ich sehe, welche Wirkung wir auf ihre Kriegsschiffe erzielen. Ich glaube, diese befinden sich in einer verdammt misslichen Lage. Vorausgesetzt natürlich, dass unsere Mörserkanoniere auch nur ein Pfifferling wert sind. Ja. Ihr ergebenster und demütigster Diener, James Wolfe. Das war die Stimme von Brigadiergeneral James Wolfe, der hier seinem Generalmajor Jeffrey Amherst Bericht erstattet. Und einer unserer bekanntesten Zeitzeugen für dieses Ereignis ist, dass da sein wird, damit die Belagerung von Louisburg. Wir schauen uns heute einen der größten militärischen Kampagnen der Briten in Nordamerika an. Es ist eine Schicksalsschlacht, die hier ganz im Nordosten Kanadas zwischen zwei Großmächten tobt, mitten in einem ganz großen Krieg.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge hier bei His2Go. Und Victor, wir melden uns zurück nach einer einmonatigen Pause, einem Atemholen und einem kleinen oder auch großen Spaziergang durch die Weltgeschichte. Du warst in Kanada, ich war auch in China. Du hast uns jetzt aber was mitgebracht aus deinem Urlaub über die Geschichte Kanadas oder beziehungsweise eben auch der europäischen Mächte, die auf diesem Boden so ihr Unwesen trieben. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, denn ich kenne so ein bisschen den Hintergrund des Krieges, aber nicht die Details. Und wie immer hast du für uns hier ein Kapitel aus der Geschichte mitgebracht, das du wissenschaftlich vorbereitet hast und das du uns jetzt in allen Details gleich ausbreiten wirst. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Weg, um hier wieder in unseren Arbeitsrhythmus zurückzufinden, nachdem wir jetzt ja 4 Wochen Pause gemacht haben. Und ich freue mich wieder dabei zu sein und dieser Geschichte hier gleich zu lauschen.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir endlich wieder weitermachen können nach unserer Sommerpause. Wir hoffen auch, dass euch die Folgen, unsere Revisited-Folgen gefallen haben. Man sieht einfach, Geschichte bleibt immer auch aktuell, egal ob man jetzt irgendwie einen Knochen findet, irgendwas Neues interpretieren kann oder einen Schuh zum Beispiel. Ne? Also da ist alles dabei.
Ja.
So wird auch jede einzelne Geschichte immer wieder aktuell werden. Wir wollen aber jetzt wieder richtig neue Geschichten erzählen. Und du hast uns netterweise hier was zu trinken mitgebracht, wie es Brauch ist. Damit hören wir jetzt nicht auf. Nur weil Sommerpause war.
Klar, es muss was Erfrischendes sein, denn noch ist der Sommer und deswegen ist es einfach ein Radler. Hättest du mir gesagt, dass Branntwein angesagt wäre, hätte ich das vielleicht auch noch organisieren können, aber das holen wir vielleicht nach. Mit Wasser verdünnt natürlich, wie du es vorgelesen hast.
Ja.
Aber ich würde sagen, damit sind wir bereit und ob ich wirklich Vorwissen habe, das werden wir gleich sehen, denn jetzt gibt es noch ein paar Fragen, ne?
Ja, es gibt ein paar Fragen, David, und ich habe noch gar nicht die Jahreszahl genannt, ist mir aufgefallen,
stimmt,
wenn wir uns hier befinden. Das ist das Jahr 1758.
Okay.
Und das darf dir jetzt auch bei der ersten Frage helfen? In welchem großen Krieg befinden wir uns hier, David?
Ja.
Ist das A, der 100-jährige Krieg, B, der 7-jährige Krieg oder C, der 30-jährige Krieg?
Das müsste, Victor, der 7-jährige Krieg sein. Das kommt mir doch am passendsten vor.
Gut, ist auf jeden Fall eingeloggt. Schauen wir uns natürlich an. Wahrscheinlich oder vielleicht im markantesten Teil unseres Podcastes. Wir kommen aber jetzt zur zweiten Frage.
Wunderbar.
Was schenkt der britische Colonel Amherst der französischen Frau des Stadtherrn von Louisburg? Das ist Madame Drucour. Was schenkt er ihr unmittelbar vor dem Angriff? Drei Möglichkeiten ist es. Eine Mango, David. B, 2 Ananas oder C, 3 Wellensittiche.
Okay, also ich glaube, 2 von den Sachen kann man essen. Ich hoffe, das dritte nicht. Ja, sicherlich war so eine Mango oder eine Ananas damals noch was, was man vielleicht ganz eher selten gegessen hat. Ich persönlich hätte aber, glaube ich, mich mehr über Wellensittiche gefreut, weil von denen hat man, wenn man sie nicht isst, was ich nicht hoffe, länger was. Deswegen tippe ich auf diese kleinen Vögelchen.
Ja, schauen wir uns an. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Welches Ereignis steht symbolisch für den Ausgang dieses Krieges oder dieser Belagerung? Ist es die Sprengung der Festungsmauer, A, B, ein brennendes Kriegsschiff oder C, unverhoffte Verstärkung?
Oh, also so gut, ich bin mir gar nicht sicher, wie gut ich diese Schlacht da kenne oder den Krieg. Also ich weiß es nicht. Wenn es aber um Symbolkraft geht, würde ich sagen, die Festungsmauer zu sprengen ist das Symbolischste. Ja, deswegen, ich tippe mal da drauf.
Ja, ist eingeloggt und dann starten wir, David, mit unserer Geschichte.
Ja.
Wir springen an den 10. März 1758, ganz direkt einen spezifischen Tag. Dort trifft nämlich in Massachusetts beim Gouverneur die Nachricht aus England ein, und zwar vom Premier Pitt, dass endlich Verstärkung ankommen darf. Darauf warten eigentlich die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt oder die Briten zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange, und zwar sehnlichst, auch in Nova Scotia in Neuschottland, ganz im Nordosten von Kanada, in der damaligen auch schon Hauptstadt Halifax. Mit dieser Verstärkung soll das Karthago der neuen Welt fallen, David. Und das Karthago der neuen Welt, das ist Louisbourg oder Louisbourg, denn es ist französisch besetzt und liegt auf dem heutigen Cape Breton. Premier Pitt hat sich im Parlament in London ganz lautstark dafür eingesetzt, dass auch mitten in einem ja fast Weltkrieg Soldaten für die Kolonien in Nordamerika jetzt entbehrt werden, und ja, schafft es eben auch, obwohl er viele Gegner hat und jahrelang gegen sie ankämpfen muss. Aber anders als seine Vorgänger ist Pitt auch ganz vernarrt in eine erfolgreiche Kolonialpolitik. Also viele andere finden Erfolg auch gut, aber schauen sich eben in anderen Feldern eher um, in Europa beispielsweise. Aber für ihn ist eben die Kolonialpolitik in Nordamerika ganz zentral. Und er hat dieses große Ziel, dort den Einfluss Frankreichs zurückzudrängen.
Ja, selbstverständlich, der Erzfeind.
Die Franzosen stehen aber nicht ganz alleine, David. Sie haben unter anderem Verbündete wie die Mi'kmaq, die Delaware oder die Shawnee. Falls wir die Herkunft jetzt der Einheimischen bestimmen können, dann werde ich versuchen, immer die Volksgruppe auch zu nennen. Ansonsten werde ich auch den Begriff Indianer nennen, wie Historiker es eigentlich auch machen und Amerika-Experte, zum Beispiel Volker Deppkart auch. Im besten Fall kann man halt immer die spezifische Gruppe benennen, dann muss man eben auch nicht sagen Europäer, Afrikaner, Asiate und so weiter. Das ist ja immer sehr grob, und deshalb werde ich versuchen, dann eben die spezifische Gruppe zu benennen, wenn sie bekannt ist. Ansonsten ist der Begriff Indianer, auch weil es eine Eigenbezeichnung geworden ist, also wenn man in den USA ist, dann heißen die Museen beispielsweise auch Museum of the American Indian, eine Eigenbezeichnung geworden. Deshalb ist das eigentlich nicht verwerflich, diesen Begriff zu verwenden, wenn man eben diesen Kontext kennt.
Okay, ja. Wichtig, dass man es anspricht. Alternativ eben Native Americans, beides ist gebräuchlich. Wir benutzen jetzt hier den Begriff.
Ja, genau. Einheimische. Also ich werde da unterschiedliche Begriffe verwenden und mich nicht irgendwie nur festfahren. Gut, damit es hier nochmal klargestellt ist. Wer es jetzt ganz genau nimmt, der wird uns vermutlich vorwerfen, David, dass aber auch auf britischer Seite durchaus unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. Darunter beispielsweise auch die Hessen oder Hannoveraner, die an ihrer Seite kämpfen. Also auch die Briten sind nicht einfach nur Briten, sondern auch da kommen natürlich viele Kulturen zusammen. Und unter anderem auch die Schotten, die Highlander, die ganz energisch an der Seite der Briten kämpfen und hier an ihrer Seite stehen. Einer, der sie jetzt anführen soll, das ist James Wolfe. Der soll die Highlander unter anderem anführen, hat auch noch andere unter sich. Und dieser Mann, James Wolfe, den wählt Pitt höchstpersönlich aus für diese Invasionsarmee, die jetzt dieses Karthago der neuen Welt angreifen soll. Denn dieser Pitt hatte sich vorher auch ausgezeichnet in Kriegen in Westfrankreich. Im Krieg gegen Frankreich ging es um nichts weniger für die Briten als die Welt- oder die Seeherrschaft. Und mit Amherst und James Wolfe, David, brechen jetzt insgesamt 14.000 Soldaten unter dem Union Jack von Halifax aus auf und machen sich auf den Weg zur Festung von Louisbourg. Und dieses Louisbourg, das ist ganz entscheidend für die Franzosen oder für das Gebiet Neufrankreich, für die Kolonie Neufrankreich, denn es liegt am Eingang von dem Sankt-Lorenz-Strom.
Ah, ja.
Und da befinden sich im Hinterland die Städte Quebec und Montreal, die deutlich größer sind. Und eigentlich reguliert diese Festung alles, denn von da aus kontrolliert man im Prinzip die Einfahrt, verliert man diese Festung, dann verliert man eigentlich auch den Kontakt zum Festland, zum Kernland wieder, weil der Rest von der Ostküste ist komplett in britischer Hand.
Und ganz wichtig, ganz früher Bereich, der auch schon kolonialisiert wurde und der heiß umkämpft war, dieser Sankt-Lorenz-Strom, Victor weiß, da eben teure, wertvolle Waren gibt und eben ganz viele Pelz vor allem, genau,
ja, also die
Biber und die anderen Tiere, die da ihre Pelze lassen, und wer das kontrolliert, der kann eine Menge verdienen. Ne?
Ja, trotzdem, genau, wollen wir uns da nochmal genauer reinfuchsen, David. Deshalb ist es ganz gut, dass du es jetzt an dieser Stelle ansprichst, bevor wir dann zu dieser schon auch sehr geschichtsträchtigen, aber vielleicht gar nicht so bekannten Belagerung kommen und wollen wissen, was hier eigentlich los ist, warum die Briten und Franzosen jetzt überhaupt in Nordamerika Krieg führen und was brauchen wir jetzt dafür?
Ja, dann machen wir das doch einfach, Victor. Ja, perfekt. Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall einiges an historischem Kontext, den wir beide über alles lieben. Und ich habe auch eine Prise nötig, denn ich meine schon zu wissen, um welchen Krieg es sich handelt. Aber es ist nicht so mein Fachgebiet. Also erzähl mir gerne noch deutlich mehr, warum und wie hier die Briten und die Franzosen zugange sind.
Mach ich. Ich werde dich aber direkt mit einer Frage konfrontieren, David. Portugiesen, Spanier, Holländer, das ist ja eine bestimmte Reihenfolge, die ich jetzt hier, ich jetzt diese Länder aufgezählt habe. Und wer kommt danach? Was würdest du sagen? Oder um was könnte es sich hier handeln?
Du hast die Reihenfolge der, sagen wir mal, Vorherrschaft der Kolonialisierer auf den Weltmeeren genannt. Ja. Also in welcher Reihenfolge sie sozusagen vorpreschen. Und es ist so, dass die Franzosen und Engländer nicht die allerersten sind, sie dann aber zu den mächtigsten werden. Und ich denke, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Victor, dass dieser Krieg eben hier auch, den wir jetzt haben werden, ziemlich klar zeigen wird, wer sich durchsetzt und damit eben auch der große Kolonialiseur oder wie auch immer und Herrscher der Weltmeere wird. Denn jetzt ist eben Frankreich am Zug und es kommt aber England und würde gerne Frankreich auch, ja, diese Vorherrschaft auf den Weltmeeren streitig machen. Ja. Und wie wir wissen, wird England das auch schaffen.
Ja, es sind zuerst die Portugiesen und Spanier, die unterwegs sind. Du hast absolut recht, mit den Entdeckungsfahrten könnte man es auch nennen. Eigentlich nur so genannt natürlich, weil sie nicht diejenigen sind, die das tatsächlich entdecken. Aber diejenigen, die von Europa aus für ihre Länder eben dort anfangen, tatsächlich zunächst Handelsstützpunkte zu errichten und dann auch ganze Städte zu gründen. Und danach kommen eigentlich die Franzosen, muss man sagen. Nach den Holländern die Franzosen, bevor dann die Briten sich sehr massiv ausbreiten werden. Und wir wollen uns mal anschauen, wer eigentlich für die Franzosen quasi der Kolumbus oder Vasco da Gama ist.
Ja.
Denn den kennt man vielleicht gar nicht so gut. Das ist ein Mann namens Jacques Cartier. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Ist ja auch eine Marke, eine Uhrenmarke, oder Cartier?
Das habe ich wiederum noch nicht gehört. Aber ja, ist, glaube ich, eine sehr spannende Person, von der wir, glaube ich, auch einige Quellen haben, was so die ersten Begegnungen angeht, ne, mit indigenen Gruppen.
Ja, das ist richtig, absolut richtig. Und er sucht, wie alle anderen auch, nur eins, und zwar den Gewürzreichtum von Südostasien, also das Eldorado im Verständnis eben der damaligen Entdeckungsfahrer. Und er versucht es über eine neue Route, denn ja, die Portugiesen und die Spanier haben ja schon ihre Routen. Und es gibt jetzt noch eine Route, an der sich die Entdeckungsfahrer lange in die Zähne ausbeißen werden. Und das ist die Nordwestpassage. Er begibt sich also als einer der Ersten auf die Mission, diese Nordwestpassage zu finden und auch einmal zu durchqueren. Und fündig wird er nicht werden. Wir wissen ja, dass es mehrere hundert Jahre noch dauern wird, bis der Bann gebrochen wird und es zu vielen tragischen Unfällen kommen wird. Unter anderem Franklin natürlich, bekannt, bevor dann Amundsen es schaffen wird. Und er wird ja auch ein paar Jährchen brauchen. Es dauert also noch, aber trotzdem versucht, das ist eigentlich das Hauptziel. Also es ist gar nicht, Städte zu gründen, Kolonien irgendwie dort eine Kolonie zu etablieren, sondern man möchte eigentlich nach Südostasien so schnell wie möglich und eine neue Route für sich beanspruchen. Bekanntermaßen schafft er es nicht, aber er findet die Einfahrt in den Kontinent oder eine Einfahrt in den Kontinent, und das ist der Sankt-Lorenz-Strom. Und der ist jetzt für Frankreich ganz entscheidend, weil er wird immer bedeutsamer. Am Anfang, wie gesagt, ist das Ziel, dort nicht eine Kolonie zu errichten, aber als man irgendwann entdeckt, dass man wirtschaftlich auch davon profitieren kann, weil man auf viele Biber stößt, von denen man eben diesen Pelz, der wahnsinnig wertvoll ist zu dieser Zeit, unbedingt haben möchte, entscheidet man sich dann eben dort tatsächlich zu bleiben und erste Handelsniederlassungen dann zu errichten. Das ist jetzt für die Entwicklung von den Städten wie Quebec und Montreal eben ganz entscheidend. Gleichzeitig ist natürlich auch der Fischfang super wichtig. Mhm. Toll ist auch, dass dort gefällt wird. Aber wie gesagt, die Biber sind eigentlich das Ein und Alles. Und um die Pelze werden dann auch mehr oder weniger die Kriege geführt werden. Ja. Aber anders als die Konkurrenz knüpfen die französischen Siedler ganz früh oder von Anfang an und übrigens auch mit dem Entdecker Kontakte zu den Huronen und Irokesen und auch zu den Mi'kmaq, also zu den Indianern, die dort vor Ort leben und schon seit Jahrhunderten dort leben. Und sie werden also nicht versuchen, gleich das Land in Anspruch zu nehmen. Das werden sie dann später in der Folge auch tun. Aber sie werden versuchen, das immer in Absprache zu machen mit den Indianern. Inwieweit man da trotzdem hierarchisch quasi auf einer Ebene war, das kann man sicherlich bezweifeln und war sicherlich nicht so. Aber es gab eben nicht diese brutale Vorgehensweise wie beispielsweise von den Spaniern. Hm. Zumindest hier auf französischer Seite. Aber dann kommen irgendwann die Briten dazu mit John Cabot, der vor allem die Nordküste dann auch, Nordostküste entdeckt und nachdem übrigens auch alles benannt ist, in Neuschottland zumindest, also Straßen, Plätze, Bronzestatuen, also dieser Cabot ist für die ganz zentral.
Cabot, okay. Ja.
John Cabot, der ist auch schon etwas früher unterwegs, aber es dauert dann, bis die Briten sich dann ja dort richtig niederlassen und der wird so ein bisschen, ja, dieser Konterpart zu diesem Jacques Cartier, also dann in der Rezeption zumindest. Und es dauert dann noch ziemlich lange, bis die Briten sich dann ausbreiten und über die Mayflower dann sozusagen nach Nordamerika kommen und dort ihre Kolonien gründen, bis es 13 an der Zahl werden. Frankreich versucht natürlich dagegen zu halten. Die besitzen im Prinzip das gesamte Hinterland eigentlich.
Genau, nicht die Küste, wo England ist, aber die riesigen Landmassen, die hat eigentlich Frankreich. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt oder sagen wir mal Quadratkilometer vergleichen würde, hätte Frankreich viel mehr.
Viel.
Vor allem der riesige Staat Louisiana, der dann entsteht, überhaupt nicht das Louisiana von heute, sondern viel, viel größer. Da hat Frankreich also viel mehr vom Kuchen, zumindest was die reine Fläche angeht. Zumindest am Anfang, das wird sich natürlich ändern.
Ja, vor allem, da die Franzosen nicht so sehr nachkommen. Also es nicht mit Nachkommen meine ich, es kommen einfach nicht so viele Einwanderer dort in die Region. Es gibt nicht viel Migrationsbewegung auf französischer Seite. Ganz anders sieht es auf Seiten der Briten aus, wo immer wieder auch Iren, Schotten, Briten jetzt eben dort auswandern und diese kleine schmale Zone, die Großbritannien besitzt, irgendwann zu platzen droht. Hm. Und das ist der Grund dafür, dass es dann zu Konflikten kommt, auch lange vor unserem großen Krieg. Also immer wieder geht es dabei um Land eigentlich und tatsächlich um Pelz. Dann aber bricht dann tatsächlich der eine große Krieg aus, David. Das ist der dritte Schlesische Krieg, wie er in Deutschland und Österreich lange genannt wurde. Oder auch der French and Indian War in Nordamerika oder in Kanada auch Guerre de la Conquête, Krieg der Eroberung. Heute nennen wir diesen Krieg, der vor etwa 260 Jahren gewütet hat, eigentlich in Europa zumindest, den Siebenjährigen Krieg.
Ah, das ist ja
ein
Ding.
Hattest du natürlich recht.
Ja, Victor, das freut mich. Ich hatte von diesem Krieg schon gehört und das ist auch einer dieser Anwärter, wo man auch sagen kann, das ist fast schon Weltkrieg, ne, weil er eben nicht nur hier im heutigen Kanada tobt, sondern eben auch in Europa und ganz, ganz viele aufstrebende und alte Mächte mit reingezogen werden. Ich glaube, da ist Preußen auch schon dabei, ne, und alle anderen drumherum eben auch und damit sozusagen die großen Player dieser Zeit. Die sind alle beteiligt und die führen überall Krieg und auch der Ausgang, ja, der wird sehr entscheidend sein. Ne?
Und das Besondere ist, der Buchdruck ist schon lange her, wollte ich sagen, der Buchdruck macht es möglich, aber die Presse ist zu diesem Zeitpunkt so weit, dass man diesen Krieg noch ganz anders erlebt als zum Beispiel den 30-jährigen Krieg und der wirklich jetzt große, auch in Indien beispielsweise, und große Teile der Welt wirklich umspannt. Und deshalb blickst du mit Weltkrieg gar nicht so falsch. Und es gibt auch eine Historiker-Koryphäe, wie zum Beispiel Reinhard Koselleck, der tatsächlich sagt, es ist der erste Weltkrieg unseres Erdballs.
Ja,
also
und
mit dem reißt
Koselleck
du dich jetzt,
das sagt,
mit dem reißt du dich jetzt ein.
Na, nichts lieber als das.
Und ich will das ganz kurz versuchen, mit einer Quelle mal zu schildern, aus den Augen sozusagen des Bäckermeisters Eberhard Jürgen Abelmann aus Hannover. Also der ist jetzt nicht in Nordamerika, aber was er sagt und wie er diesen Krieg beschreibt, den er selbst erlebt, ich glaube, das ist ganz prägend. Er schreibt später, wenn einmal die künftigen Zeiten unserer Zeitgeschichte werden vorstellig machen, was für gewaltige Dinge werden da zu sehen sein? die mächtigsten Völker in Bewegung zur Kriegesrache erhitzet, die Schwerter zu vielen Hunderttausenden gezückt und das Würgen gegeneinander so wütend. Ströme von Blut, Schlachten, in welchen zu 10 und 20.000 niedergemetzelt wurden, flammende Städte und zu Steinhaufen niedergetrümmert, verheerte Länder, in welchen die Dörfer von Menschen leer und die Äcker unbesät waren, von Furcht und Hunger bleich und in Krankheit und Elend mit Todesblässe, tränende Augen, blutende Wunden, verstümmelte Glieder zu Tausenden, aus ihrem Munde Ach und Weh, Flüchtige, die herumirrenden Eltern mit ihren Kindern an der Hand, Gemisshandelte, barbarisch Gemisshandelte, geplündert und nackend gemacht zu Tausenden, das wallende Meer in seinen Fluten mit Menschenblut bespritzt. Es sind doch keine Bilder ohne Wesen. Es sind von uns selbst erlebte Begebenheiten. Unser Auge hat sie gesehen. Unser Ohr hat sie gehört. Und das, ja, ist sehr eindrücklich,
ja,
und kann man eigentlich gar nicht besser beschreiben, um auch emotional sich in diese Situation einfach, ja, zu begeben.
Wahnsinn, sehr bildhaft. Also der konnte nicht nur backen, sondern der konnte eindeutig auch schreiben, der Mann.
Ja, und das ist wirklich wie so eine Aneinanderreihung einfach von Bildern, die er da eigentlich hat. Und ich habe einige noch rausgelassen, weil es geht wirklich etwas länger.
Spannend.
Man kann sich vorstellen, wie tief das einem und wie nahe das einem geht.
Sehr spannend, Victor, zumindest. Ja. Und ich finde, also es kommt auch für mich ein klares Thema eigentlich raus, nämlich eines des traurigen Fortschritts, kann man sagen. Und das, also er beschreibt auf eine Art einen modernen Krieg vielleicht auch schon, weil er spricht davon eben, wie brutal, wie umfänglich diese Zerstörung schon ist. Zehntausende, Hunderttausende. Und es ist ja durchaus so, dass die Kriegsmaschinerie sich jetzt so weit entwickelt hat, dass es Artillerie gibt, eben, ja, Linien, die aufeinander zulaufen, dann aufeinander schießen, Pulverdampf, der das Ganze umhüllt. Also das sind Kriege, die kurz darauf werden dann, sind die napoleonischen Kriege auch nicht mehr lange hin. Also hier in dem 18. Jahrhundert wird das Ganze schon deutlich, deutlich umfangreicher und geht sehr in eine Richtung, wo man dann auch vom ersten modernen Krieg, das sagt man, glaube ich, meistens ist der amerikanische Bürgerkrieg, aber auch hier schon Anfänge bis hin zu der Modernisierung, die wir dann alle kennen aus dem 20. Jahrhundert. Aber hier sind das eben schon solche Sachen, wo so riesige Menschenmassen in den Krieg ziehen und aus großer Entfernung schon aufeinander schießen, in brutaler Weise. Ich finde, das hört man hier schon raus, diese Vorahnung.
Ja. Wir werden jetzt aber wieder nach Nordamerika springen,
stimmt,
David, denn dort sieht es nicht viel besser,
ja,
aus.
Also
deshalb ist auch das Zitat so treffend, denn an Brutalität mangelt es auch in Übersee nicht, müssen wir sagen. Und stellvertretend für eigentlich alles steht das Fort William Henry. Im August 1757 spielt sich da auch eine Grausamkeit ab und wir zoomen da mal hin, das ist im Bundesstaat New York jetzt, wo wir uns befinden, und dort sind es 8000 Franzosen und Indianer, die etwa 2500 Briten und Kolonisten gegenüberstehen am 9. August 1757. Und der Sieger ist dementsprechend schnell gefunden bei der Gemengelage, also die Franzosen werden gewinnen mit den Indianern, aber als die Indianer dann hören, dass sie nicht an der Kriegsbeute beteiligt werden und dass sie gar nicht am Friedensschluss beteiligt waren, der sehr gnädig für die Engländer ausgefallen ist, da kommt es dann zu Grausamkeiten, denn sie wollen natürlich auch Kriegsbeute machen, sie wollen auch davon profitieren, wenn sie schon mitkämpfen, Seite an Seite mit den Franzosen, und sie werden jetzt unbewaffnete Briten angreifen, ihre Besitztümer abnehmen und viele, die sich dann eben wehren von den Briten, oder eigentlich alle, töten und skalpieren. Und in Europa wird sich dann dieses Ereignis wie ein Lauffeuer verbreiten. Also in Nordamerika natürlich auch, aber in Europa auch. Und natürlich wird es auch in England für Furore sorgen. Und auch deshalb ist man jetzt vor allem darauf aus, Frankreichs Einfluss zurückzudrängen. Denn letztendlich ist eigentlich der Offizier, in dem Fall der Franzosen, zur Verantwortung zu ziehen, der eben die Einheimischen gar nicht mit einbezogen hat. Und wenn er das getan hätte, dann hätte er natürlich auch diesen, ja, brutalen Angriff verhindern können. Frankreichs Einfluss, der geht jedenfalls auch so zurück, müssen wir sagen, also bis es dann zu dieser Auseinandersetzung in Louisbourg kommt. Sie werden immer wieder auch sich durchsetzen können in Gefechten, wie zum Beispiel hier am Fort William, aber insgesamt wird bald klar, dass einfach immer mehr Briten vor Ort sind in Nordamerika. Sie zählen etwa 50.000 Einwohner, es könnten auch ein paar mehr sein in Neufrankreich, also in diesem gesamten Gebiet, das viel größer ist als das britische. Und ja, die Briten in den 13 Kolonien, die sind schon über 1 Million.
Ja, es ist Wahnsinn.
Also es ist ein völliges Ungleichgewicht, auch wenn wir dazu sagen müssen, dass die Franzosen ganz dicht auch am St.-Lorenz-Strom siedeln. Also Montreal, Quebec, das sind wirklich die großen Städte, wo etwa, ja, 80% eigentlich der Franzosen auch leben.
Ja, Klar, aber ich meine, wenn wir über jetzt einen fast globalen Krieg reden, wo es wenig Leute gibt, die vor Ort sind für die Franzosen, da muss jede Streitkraft ja vom Festland Europa dorthin kommen, während auf See Krieg geführt wird, während in Europa Krieg geführt wird und während so viele auf der Seite der Briten dort sind. Und da sieht man, dass die Franzosen strategisch wahrscheinlich dann die schlechteren Karten immer mehr und mehr in der Hand haben.
Ja, also zahlenmäßig sind sie auf jeden Fall weit unterlegen. Aber auf Seiten der Briten lassen die Erfolge dann trotz dessen, dass sie eben so viele sind, lange auf sich warten. Also es gelingt einfach nicht, die Franzosen entscheidend zu schlagen, bis jetzt in das Jahr 1758. Amherst und Wolfe, die sind inzwischen am 2. Juni 1758 jetzt nach Norden gesegelt, nach Nordosten gesegelt und in der Gabarus Bay angekommen, die jetzt nur ein paar Kilometer südlich von Louisbourg liegt. Das ist eine große Bucht, kilometerlange Bucht. Und die wollen sie jetzt quasi für sich einnehmen. Und da müssen sie eben versuchen zu landen, was gar nicht so einfach ist. Aber hier sollte der entscheidende Kampf beginnen, der Kampf um die Vorherrschaft in Kanada. In Louisbourg weiß man natürlich um die Bedeutung dieser Festung, dieser Stadt und dass die um keinen Preis fallen darf. Und das weiß auch der dortige Gouverneur, ein Mann namens Drucour, Gouverneur dieser Stadt, die eigentlich ja die Hauptstadt auch dieser Halbinsel ist, die Île Royale, heutiges Cape Breton. Seit Beginn des Krieges mit den Briten lässt er die Festung deshalb auch verstärken. Es ist eine Festung, die, wenn man sich auch Bilder und Karten anschaut, fast uneinnehmbar erscheint. Also sie ist so halbinselartig an der Spitze einer Landzunge gelegen, vor einer Bucht, die sie dann mit auch noch schützt, wo der Hafen liegt. Also nur die Westflanke ist vom Land aus überhaupt erreichbar, aber wenn man dort angreift, dann wird man direkt zur Zielscheibe für die Kanonen auf den Kriegsschiffen, denn die können dann von der Bucht aus direkt eben auf diese Landzunge auch zielen.
Beeindruckend. Aber sag mal, Victor, das klingt so bildhaft. Warst du vielleicht selber vor Ort?
Ich war nicht in Louisbourg.
Ah,
ja, tatsächlich nicht.
Ja, man kann nicht überall sein, auch nicht in 3 Wochen.
In vielen anderen Städten, und es ist spannend, dass die Geschichte immer noch nachhaltet. Wir werden am Ende auch nochmal kurz drauf eingehen. Aber dort war ich nicht, aber es ist ein Grund, wieder hinzufahren
ja.
Auf jeden Fall.
Oder für mich
erstmal. Ich bin ja dann Richtung Neufundland auf jeden Fall und habe die Westküste vor allem. Ja. Das liegt an der Ostküste.
Das hat ja auch viele Gründe, dort hinzugehen.
Aber ich habe dann im Museum in Halifax, bin ich eigentlich auf die Geschichte aufmerksam geworden, weil da eben auch von der Bedeutung gesprochen worden ist für die kanadische Geschichte einfach.
Ja, fantastisch. Ich kann es mir jedenfalls gut vorstellen, wie uneinnehmbar diese Festung ist. Aber ob sie so bleiben wird, das wollen wir noch mal sehen.
Ja, das stimmt. 3.500 Soldaten verteidigen hier die Stadt und in dieser Stadt leben ähnlich viele Zivilisten etwa. Und 2.000 Marinesoldaten kommen dazu, die auf den Kriegsschiffen ihren Aufgaben nachgehen und die dort eben vor Anker liegen. Es gibt auch noch ein paar Milizionäre, die mithelfen, aber das war es dann im Großen und Ganzen. Viele der Soldaten waren nach Kriegsausbruch von Quebec aus versetzt worden, weil auch in Paris klar war, dem Kriegsminister von Ludwig XV. Zu der Zeit klar war, dass diese Festung verteidigt werden muss. Also diese Festung, die genoss wirklich höchste Priorität, auch beim Königshaus, beim Französischen. Chevalier Drucour, denn er war auch Chevalier, der war sehr erfahren, war ein richtiger Hautdegen und hatte sich Lorbeeren bei der Marine verdient und gedient und gekämpft hatte er auch schon in Stockholm, in Konstantinopel, in Martinique, Saint-Domingue, heutige Haiti oder auch in Louisiana. Also der war wirklich sehr erfahren, Mitte 50 und wollte sich eigentlich auch so langsam zur Ruhe setzen. Und das mit seiner Frau gemeinsam, er hatte schon viel durchgemacht und der Antrag war auch genehmigt worden. Anfang 1758 soll er dann ersetzt werden, beziehungsweise das zieht sich noch bis Anfang Juni. Und eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo er in runden Ruhestand gehen soll, kommt es dann zu einem Problem. Denn sein Nachfolger, der steckt fest, beziehungsweise der kommt mit dem Schiff aus Brest in Frankreich angefahren und sieht dann die britische Flotte, die dort vor Anker liegt. Und die blockiert inzwischen, weil sie so nahe liegt, fast auch die Hafeneinfahrt, beziehungsweise wäre zu gefährlich, dann da reinzufahren. Und macht dann einfach kehrt. Und so ist jetzt dieser Drucour doch dafür verantwortlich, die Festung zu halten in der möglicherweise bevorstehenden Belagerung. Also ziemlich bitter für ihn, aber vielleicht ganz gut für die Stadt, müssen wir sagen, weil er sehr erfahren war, sehr genau auch mit seinen Offizieren kommunizieren konnte, wusste, wer ihm da helfen konnte, von wem er Hilfe erwarten konnte und wie die Stadt zu verteidigen war einfach. Neben Drucour setzten die Menschen jetzt in Louisbourg auch die Hoffnung und die Franzosen natürlich auch die Hoffnung auf die Marine und auf das Flaggschiff Prudent, Das hieß Prudent oder Prudent. Und der Kommandant dieses Schiffes, das war ein Mann namens Degut. Und der sollte mit den 74 Kanonen, die er da an Bord hatte und mit 11 übrigen Kriegsschiffen, die dort übrigens vor Anker lagen, jetzt auch die Stadt und die Festung verteidigen. Er war gerade noch rechtzeitig ein paar Tage zuvor dort eingefahren und konnte dann eben die bevorstehende britische Blockade umgehen. Vor Gabarus Bay, wo wir uns jetzt wieder hinbegeben, da ist Amherst jetzt mit seinen Offizieren jetzt damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie diese Landung gelingen kann. Also das ist die große Frage. Und Chevalier Amherst wusste, dass die Küste, die ihn dort erwartete, sehr felsig, sehr zerklüftet war und dass sie, um eben dort überhaupt landen zu können, noch durch eine sehr gefährliche Brandung mussten. Und deshalb konnten sie auch nicht über diese Brandung die Küste überhaupt sehen. Also sie sahen nicht, ob da überhaupt auch noch von den Franzosen militärstationiert war oder nicht. Das war das große Problem. Waren da Verteidiger oder nicht? Infanteristen auf Seiten der Franzosen. Die Frage war also, wie vorgehen, wen schicken? Und auf beide Fragen findet Generalmajor Amherst dann in Absprache mit seinen Offizieren, mit seinen Brigadegenerälen dann auch eine Antwort. Und als der Wind in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni nachlässt, schlägt Amherst dann auch zu. Noch in der Nacht werden die Ruderboote zu Wasser gelassen und lautlos rudern seine 3 Brigadegeneräle mit Hunderten von Rotröcken der Küste entgegen. Einer von ihnen, das ist James Wolfe. Der ist frisch gekürter Brigadegeneral, den findet der Premier ja so toll, William Pitt, den hat er erst hochgeschickt zu Amherst und der gilt als äußerst mutiger und ehrgeiziger Soldat. Eigenschaften, die eben auch der Premier sehr zu schätzen weiß, auch wenn James Wolfe gleichzeitig auch als sehr unvorsichtig und draufgängerisch galt. Ganz anders übrigens als sein Vorgesetzter Amherst, der sehr kühl beschrieben wird oder auch mit einer absoluten Selbstkontrolle. Also eigentlich ziemlich konträre Charaktere, die hier aber ganz bewusst zusammengebracht werden.
Ja, da haben sie sich aber richtig aufgeteilt, dass man eher den Waagehalsigen hier an die Küste schickt und der Stratege bleibt auf dem Schiff, wo er weiter planen kann. Ich glaube, das ist schon richtig so.
So ist es, so machen sie es. Er bleibt wirklich an Bord am Amherst. Der Generalmajor Wolfe ist also mit seinen 2 Kollegen unterwegs und die teilen sich in 3 Divisionen auf. Seine ist die rote zur linken Hand. Und ihm gelingt es auch als erstes, die Brandung zu überwinden. Also er lässt jetzt seine Mannschaft da ehrgeizig oder zielstrebig rudern. Und so gelingt es ihnen eben, diese Brandung auch zu überstehen. Auch seinen beiden Kollegen gelingt die Durchfahrt durch diese schwierige Brandung, die tatsächlich sehr stürmisch ist zu dieser Zeit. Aber anders als Wolf sehen sich direkt Widerstand gegenüber. Also da auf der anderen Seite der Küste sehen sie sofort die Artillerie der Franzosen und vor allem eben ihre Musketen und kurz darauf sind sie dann eigentlich Opfer eines Kugelhagels und müssen sich irgendwie versuchen zu decken, was natürlich schwierig ist oder sich irgendwo und schnell an Land zu begeben, um das Gefecht auch annehmen zu können. James Wolfe, der hat Glück, in die Richtung, in die er sich begibt, sind keine Infanteristen stationiert, keine Franzosen. Und ihm gelingt es dann auch, dort den Felsvorsprung zu erklimmen. Denn die Franzosen hatten dort niemanden stationiert, weil sie gesagt haben, ja, da kann sowieso niemand landen, weil es relativ steile Felsen waren. Aber unserem James Wolfe und seinen Kumpanen, denen wird es gelingen, David. Er nennt seine Kumpanen auch die Brothers Soldier. Und er ist wahnsinnig beliebt auch bei seiner gesamten Division.
Kumpelhaftes Miteinander, ne?
Ja, weil er genau so eine kumpelhafte Art hat und sehr optimistisch immer und sehr zielstrebig eben seine Aufträge annimmt. Und immer alle irgendwie mitziehen kann. Und ihm gelingt es dann mit 50 weiteren, hier tatsächlich vor Ort in Gabarus Bay ganz im Westen zu landen. Und währenddessen kämpfen eben quasi die Mitstreiter, die anderen beiden Brigadegeneräle jetzt in einem, fürchterlichen Kampf jetzt um den Zugang zu dieser Bucht, zu den Stränden und um dieses Land einfach, denn vor ihnen stehen etliche Franzosen. Es sind knapp 1000 ungefähr und der Kampf dauert an. Es ist jetzt 5 Uhr am Morgen, es wird tatsächlich mehrere Stunden lang gekämpft, aber irgendwann wird klar, dass es für die Franzosen immer enger wird, vor allem als dann eben von Westen her über Land James Wolfe dann auch kommt und den anderen Rotröcken zur Hilfe eilt.
Eine Zangenbewegung.
Es ist die Zangenbewegung, die gelingen wird und währenddessen müssen wir uns vorstellen, dass die Artillerie die Kriegsschiffe auch von hinten Feuerschutz geben und es wird gefeuert aus allen Rohren. Und wir haben hier einen Bericht vom Infanterist, der uns auch anschaulich wieder berichtet, wie die Situation ausgesehen hat, als gerade eine Kanonenkugel der Franzosen auf sie geschossen wird. Er berichtet da, Die Kugel fuhr unter meinen Oberschenkeln hindurch und tötete Sergeant Mackenzie, der so dicht wie nur möglich zu meiner Linken saß. Dabei riss sie den Korb bzw. das Gefäß seines Breitschwertes mit sich, bevor sie zusammen mit diesem durch Leutnant Cuthbert hindurchging, der längs vor Mackenzie saß. Sie zerriss dessen Körper in Stücke und trennte einem der beiden Männer, die das Ruder des Bootes führten, beide Beine ab. Der Mann verlor eine erstaunliche Menge Blut und starb, während er das Ruder noch fest in der Hand hielt. Ja, das war ein Beispiel dafür, was eben oder was dieser Krieg dann nochmal bedeutet.
Das
also, diesmal ganz in sich, ja. Beispielhaft. Am Anfang hatten wir eher eine allgemeine Beschreibung. Jetzt in diesem Bericht ganz beispielhaft, was das bedeutet. Dieses Ausmaß einfach von dem Krieg, der eben vor allem auch durch die Artillerie zu dieser Zeit mit entschieden wird. Im Kugelhagel der Musketen und der Kanonen verlieren deshalb auch etliche Angreifer ihr Leben, mehr Briten als Franzosen. Es ertrinken auch viele in der Brandung an den Wellen. Gewitter, das sich da tatsächlich bildet, und die Schiffe werden wirklich gelöchert auch von den Franzosen. Also man kann das teilweise vergleichen mit einem Schweizer Käse, weil manche Schiffe dann irgendwie 60 Löcher haben. Hm. Es wird also wirklich erbittert gekämpft, bis dann tatsächlich die Briten hier den Sieg davon tragen, weil eben James Wolfe es auch gelungen ist, dort frühzeitig zu landen. Er schreibt selbst dann später in einem Brief: "Our landing was next to miraculous. I wouldn't recommend the Bay of Gabarus for descent. Especially as we managed it." Also James Wolfe, der würde das kein zweites Mal machen, dort zu landen. Sagt, es ist eigentlich ein Wunder, wie sie es geschafft haben, aber sie schaffen es. Und natürlich ist darüber auch Amherst hoch erfreut, der Generalmajor. Dann geht es erstmal darum, dort ein Lager zu errichten. Denn ja, sie sind 14.000 an der Zahl. Sie müssen sich hier zurechtfinden und sich überlegen, wie sie jetzt diese Festung erobern können. Währenddessen machen sich natürlich die Franzosen, die dort vor Ort waren, fluchtartig auf den Weg nach Louisbourg und teilen eben jetzt dem Gouverneur Drucour mit, was passiert ist und dass eine Belagerung vermutlich unmittelbar bevorsteht. In der Festung macht man sich natürlich um Drucour und die Offiziere auch, wie der für die Flotte verantwortlich ist, wie Degout, große Sorgen. Aber, David, es gibt noch eine Hoffnung. Eine große Hoffnung, und die heißt Bois Hébert, ein Offizier, der aus Quebec kommt und aus Quebec unterwegs ist mit mindestens 1000 Soldaten, darunter kampferprobte einheimische Mi'kmaq und akkadische, also französischsprachige Milizen. Und die könnten vielleicht noch für Rettung sorgen. Also das ist eine Verstärkung, die unterwegs ist und die jeden Moment eintreffen könnte. Mhm. Das ist zumindest der Stand, über den Sie jetzt verfügen. Sie wissen nicht genau, Sie haben schon länger nichts mehr von diesem Bois Hébert oder Bois Hébert gehört.
Die müssten aber auch ganz schön was leisten, ne? Weil 1000, und du hast gerade gesagt, 14.000 Briten sind jetzt gerade gelandet. Das wird heftig für die Franzosen.
Ja, sie haben die Festung. Darauf legen sie natürlich auch großen Wert, die so schwer einzunehmen ist. Und da kann man ja auch mal eine große Übermacht zurückschlagen.
Durchaus.
Und jeder Soldat, der es dann noch in die Festung schafft, was irgendwann immer schwieriger wird, wenn sie belagert wird, kann vielleicht dabei helfen. Aber ja, deshalb macht man sich vor Ort, du erkennst es schon, richtig große Sorgen. Trotzdem tut man natürlich alles dafür, diese Stadt zu verteidigen. Die Befehle sind ganz klar, die auch aus Paris vom Kriegsminister, vom König kommen. Diese Stadt muss um jeden Preis verteidigt werden. Es werden Kanonen an den Stadtmauern angebracht. Die Batterien werden auch versorgt, die in der Bucht liegen, auf Anhöhen. Dort werden die Kanonen in Stellung gebracht. Man erwartet jetzt eigentlich jeden Moment den Feind und ist bereit, auf ihn zu feuern, und zwar aus allen Rohren. Auch die Kriegsschiffe und der Marineoffizier Degout ist bereit. 3500 Soldaten sind es, die dann eben an diesem 9. Juni, ist es jetzt, darauf warten, dass der Angreifer kommt. Das Wetter ist eher durchschnittlich, es regnet in Strömen und der Nebel ist so dicht, dass man eigentlich nichts sehen kann. Vom Feind ist deshalb auch weit und breit keine Spur und nichts zu sehen. Und er wird auch nicht mehr auftauchen an diesem 9. Juni. Denn die Briten müssen erstmal die Lage sondieren und ihre gesamte Ausrüstung an Land bringen. Also das sind 51 Geschütze aus Bronze beispielsweise, 37 aus Eisen, also einfach wahnsinnig viele Kanonen. Das sind auch Mörser dabei und unfassbar viele Musketenpatronen, also 726.000 in der Zahl. Wir haben das sehr detailliert, das ist sehr schön. 2027 Spitzhacken, 814 Schubkarren, denn sie müssen erstmal einen Weg bahnen, vor allem für die Artillerie, zur Stadt hin, und die müssen sie ja dann irgendwie auch noch auf Anhöhen bringen. bringen. Und dort müssen sie die Kanonen ja auch auf irgendwelchen Holzvorrichtungen dann, weil sie eben sein müssen, ja auch noch draufstellen. Das muss alles vor Ort gebaut werden. Das ist nicht schon fertig da. Und deshalb ist das eine ziemliche Friemelei, eine ziemliche Arbeit und das braucht einfach Zeit. Und es braucht natürlich auch einen guten Plan. Und auch der sollte dann bald stehen. Amherst und sein Kollege, der für die Seestreitkräfte verantwortlich ist, die wollen im Hinterland von Louisbourg angreifen und die Stadt dafür erstmal einmal umrunden, um dann von Nordosten aus auf der anderen Seite eigentlich am Eingang der Bucht auf die Stadt oder auf die Vorposten, auf die Batterien dort schießen zu können. Denn die Stadt wird von, wie gesagt, weiteren vorgelagerten Batterien geschützt, wo eben diese ganzen Kanonen draufstehen und die müssen eingenommen werden. Von Spähern erfahren sie dann, dass die Anhöhe an der Bucht verwaist war, die sie jetzt ins Auge gefasst haben. Und sie hätten dann auch die Möglichkeit, eben die Kriegsschiffe zu beschießen. Andererseits wären sie damit auch ganz direkt im Schussfeld der Kriegsschiffe und der gegenüberliegenden Batterie, die Island Battery auch genannt. Und das Ganze ist also ein hochgefährliches Unterfangen und es braucht jemand sehr Mutiges, dem das gelingen kann, David.
Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte, Victor. Da fällt mir wirklich niemand ein.
Ja, James Wolfe, du hast vollkommen richtig. Er ist dieser waghalsigen Aufgabe gewachsen und mit über 1000 Infanteristen an seiner Seite marschiert er am 12. Juni los und nimmt sich dieser Sache an. Kaum oben angekommen, fliegen dann ihm und auch seiner Division schon die ersten Kanonenkugeln entgegen. Die Franzosen auf der anderen Seite, die möchten natürlich um jeden Preis verhindern, dass es jetzt den Briten gelingt, dort eine Geschützstation aufzubauen, die Kanonen dort aufzustellen, verhindern, dass sich die Briten dort häuslich einrichten und ihre Artillerie in Stellung bringen. Aber trotz Dauerfeuer wird es ihnen nicht gelingen. Dieser Punkt, Lighthouse Point ist das, wird bald in der Hand von den Briten sein und vor allem von James Wolfe, dem es gelingen wird. Und stolz schreibt er jetzt Amherst seinem Generalmajor: About 10 this night you will see my signals. Are you not surprised to find that I have a battery here?
Wow, also sehr stolz. Ein Angeber, der Junge.
Genau, wir haben das Zitat auf Deutsch gehört im Intro, das ist genau die Stelle. Das ist der Bericht, den er hier am 19. Juni schreibt, mitten in der Belagerung. Und hier am Lighthouse Point, also gelingt es ihnen, die Batterie auf der Anhöhe zu errichten und das Feuer zu eröffnen auf die Franzosen, auf die französischen Gefechtsstationen, die jetzt einfach vor der Festung liegen. In Louisbourg breitet sich dann ziemlich schnell Hektik aus. Also die Minen werden immer sorgenvoller und man weiß immer weniger, wie man jetzt hier noch Widerstand leisten soll. Die einzige Hoffnung bleibt einfach dieser Boisberg. Kommt Verstärkung aus Quebec oder nicht? Der Marineoffizier ist sogar so weit zu sagen, wir müssen eigentlich die Schiffe irgendwie noch retten und zurückziehen, damit wir dann vielleicht Quebec noch damit verteidigen können mit Louisbourg. Das wird schwierig, aber für Drucour kommt das nicht in Frage. Der Gouverneur möchte das nicht. Es gibt andere, die sagen, ja, wir müssen die Schiffe versenken, damit es für die Angreifer schwieriger wird, uns zu belagern, weil sie dann erstmal da vorbei müssen, sozusagen an einer Barrikade aus einer Schiffsruine sozusagen oder aus Schiffsresten. Beides wird aber nicht passieren. Also diese Pläne werden nicht umgesetzt und versucht, weiter sich zu verteidigen mit dem, was man hat, der Artillerie auf den Kriegsschiffen, der Artillerie auf den Stadtmauern. Aber ja, die Lage wird immer aussichtsloser. Trotzdem ist Hoffnung da. Und Hoffnung auch, weil hier Madame Drucour eine ganz entscheidende Rolle spielt. Frauen kommen in dieser Geschichte tatsächlich nur wenige vor, David, aber eine, die kommt vor und die ist ganz entscheidend für unsere Geschichte. Das ist Marie-Anne Aubert de Courserac. Das ist die Frau von Drucour, Madame Drucour. Und um die Moral der Verteidiger zu heben, marschiert sie jeden Tag erhobenen Hauptes durch die Festung zu den Stadtmauern, wo sie den Feind dann mit Kanonenkugeln bombardiert. Es sind immer 3 Schüsse, die sie dort abgibt. Und diese Unerschrockenheit, die hebt die Moral in Louisbourg. Und auch dem Feind wird ein Zeichen geben, dass Aufgeben keine Option ist und dass David über den Austausch von Geschenken, ein Austausch von Geschenken, der relativ typisch ist zwischen den Befehlshabern. Das erste Geschenk kommt aber von Seiten der Briten und ist ein Geschenk, das eintritt, verbunden mit der Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die ihr die Belagerung verursachen. Also ganz direkt an die Frau von Drucour. Und es sind 2 Ananas.
Was für ein langweiliges Geschenk. Also Ananas, da habe ich nicht drauf getippt, sage ich ganz ehrlich, Victor, weil das für mich, ich hätte mich mehr über Vögel gefreut. Aber ich meine, die Geste zählt. Es sind ja offensichtlich hoch ehrenvolle Seiten, die miteinander streiten. Ich glaube, darum geht es ja auch, das zu zeigen. Also man ist auf Augenhöhe. Engländer und Franzosen respektieren sich offensichtlich und tauschen diese Geschenke aus. Das finde ich sehr, sehr spannend. Es ist also hier nicht unbedingt jetzt ein Krieg, wo man also wirklich bis zum Letzten und erbittert alle umbringen will, sondern es gibt schon noch ein gewisses Regelwerk, das befolgt wird.
Richtig. Es gibt eigentlich ganz klare Regeln, die zu dieser Zeit vorherrschen bei der Kriegsführung. Wir müssen allerdings dazu sagen, dass diese Vergabe von Geschenken oder diese Geschenkaustausch natürlich nur so 1% der beteiligten Soldaten Soldaten betrifft, weil das ja nur zwischen den Offizieren passiert.
Und die Regeln werden natürlich auch nicht immer befolgt, wie wir ja auch schon gehört haben. Das kommt natürlich oftmals zu Massakern, trotz der eigentlichen Eleganz oder Klasse, die diese Parteien hier haben.
Absolut, ja, richtig. Und was auch besonders ist an dieser Stelle, ist, dass der Austausch von Geschenken damit noch nicht zu Ende ist. Denn
es war ja nur eine Partei.
Ja, richtig, genau. Es gibt nämlich ein anderes Geschenk, das die Franzosen jetzt machen.
Ja.
Das ist ein Korb mit 50 Flaschen Wein, David. Also die schenken ordentlich Wein, burgundischen Wein. Kommt also auch nicht aus Kanada, wobei damals, glaube ich, noch kein Weintrauben gewachsen ist in Kanada. Heutzutage tut sie das,
habe ich
hier gelernt in Kanada. Okay. Jedenfalls bekommen sie 50 Flaschen Wein. Aber auch damit ist der Austausch noch nicht beendet. Wieder reagiert auf der anderen Seite Amherst. Und der schickt wieder zwei Ananas.
Ja.
Aber jetzt denkt sich vor allem wohl Herr Drucour, Chevalier Drucour, also ich kann jetzt ja nicht nochmal irgendwie 50 Flaschen Wein dem Amherst geben, dann muss ich ja irgendwann meinen ganzen Weinkeller hergeben und dann gibt es kein Geschenk mehr.
Ja, verstehe ich, weil der hat wahrscheinlich, sitzt auf 100 Ananas, aber schickt jedes Mal nur zwei, weil er irgendwie total schlau ist. Das ist ja echt, also finde ich keinen guten Deal, aber ich bin auch kein riesen Ananas-Fan, vielleicht liegt es auch an mir.
Ja, aber die Ananas steht natürlich auch symbolisch für ein Luxusgut.
Okay.
Und das bedeutet, wenn man eine Ananas geschenkt bekommt oder eine Ananas schenken kann, eher, dass man in einer sehr guten Position ist. Man zeigt eben, man ist hier eigentlich in einer Position, wo man ewig noch weiterkämpfen kann.
Ja.
Und wo man sowieso den Verteidiger in dem Fall eben noch ordentlich Ananas einschenken kann.
Also man will eher,
man hat
so
noch genug auf Lager.
Genau,
man zeigt sein Selbstbewusstsein. Und deshalb reagiert eben auch Drucour auf der anderen Seite, schenkt den Wein, um auch zu zeigen, wir halten noch ewig durch.
Ja, das da, ist wo so das herkommt, gibt es noch mehr, wir sind überhaupt nicht am Aushungern oder so.
Genau, aber irgendwann war es dann zu viel, also sein Weinkeller wollte er nicht hergeben.
Verstehe.
Gleichzeitig eben, und gibt es diese Höflichkeitsregel noch, über die wir ja schon gesprochen haben. Drucour läuft aber so langsam die Zeit davon. Also es wird immer schwieriger, er braucht diese Verstärkung oder irgendeinen anderen Kniff. Er lässt aber auf sich warten und ja, bei den abendlichen Taktikbesprechungen mit den Offizieren, da sind sie sich auch häufig uneins. De Groot ist immer noch der Meinung, dass man die Schiffe irgendwie rausschaffen müsste, auch wenn es inzwischen fast unmöglich wird. Andere wollen sie, wie gesagt, versenken, Maßnahmen werden nicht umgesetzt und am 26. Juni, während sie dann weiter überlegen, was sie tun können, ja, spätestens da gewinnen die Briten dann wirklich endgültig die Oberhand, als sie die feindlichen Batterien vor der Festung erfolgreich dann in Beschuss nehmen, die im Westen liegen, von Land aus. Und jetzt sind sie sozusagen im Nordosten, im Westen, im Südwesten und können von zwei Seiten diese Festung beschießen. Also jetzt verlieren sie ihre Außenposten, die Franzosen, also ihre Batterien, die eben auf Anhöhen liegen, an die Briten, die jetzt freie Sicht auf Louisbourg, auf die Stadtmauern haben und anfangen, die Mauern ordentlich zu beschießen. Ganz so einfach ist es beileibe nicht. Also Louisbourg und die Menschen dort drin, die Soldaten, die verteidigen sich wirklich erbittert. Vor allem auch die Kriegsschiffe, die feuern wirklich pausenlos. Und später werden dann noch einige französische Historiker relativ stolz auf diese Verteidigungsleistung zurückschauen. Aber wie gesagt, für die Männer in Louisbourg wird es immer schwieriger. Es gelingt zwar den einheimischen Mi'kmaq, die eben auf der Seite der Franzosen kämpfen, auch immer wieder aus der Festung raus, sozusagen ein Ausfall gelingt ihnen, aus der Festung rauszukommen und dort zu kämpfen, in den Wäldern drumherum und dann guerillaartig zuzuschlagen, aber das tut nicht viel zur Sache. Und wie gesagt, das Kanonenfeuer von De Groot, das kann auch nie so zielgerichtet sein, dass damit eben der gesamte Angriff der Briten niedergeschmettert wird. Und dann am 16. Juli kommt der Bote von Boisbert in die Stadt und alle warten jetzt irgendwie auf ein Wunder, dass vielleicht in dieser Nachricht tatsächlich aus den 1000 Männern vielleicht 10.000 wurden, wer weiß.
Ja, das würde vielleicht
helfen. Öffnet auf jeden Fall eilig den Brief, den der Bote bei sich trägt, und liest ihn, während die anderen Offiziere gespannt dann auf seine Reaktion warten. Aber als sich sein Gesicht versteinert, ist klar, die Hoffnung ist endgültig verloren. Nur 140 Männer hat Boisberg bei sich, mit denen er vom Hinterhalt aus kleine Angriffe starten kann, also auch guerillaartig kämpfen kann. Aber das bringt Chevalier Drucourt und den Männern Louisbourg gar nichts.
Das ist quasi wie wenn du zwei Ananas schickst. Also 140 gegen 14.000, das wird nichts.
Keine Chance. Und als auch die Briten dann Wind von der ausgebliebenen Verstärkung bekommen, intensivieren sie das Artilleriefeuer auf die Stadtmauern und auf die Kriegsschiffe. Und am Abend des 25. Juni bleiben de Gout nur noch seine Prudent und das Schiff, die Bienfaisant. Es gibt nur noch zwei von den 12 Schiffen, die übrig bleiben. Und diese Schiffe, die stehen heute symbolisch für den heldenhaften Widerstand, den die Franzosen bis zum Schluss leisten damit. Die Rotröcke, die holen dann zu ihrem letzten Schlag aus an diesem 25. Juli. Im Schutze der Dunkelheit rudern sie mit ihren Langbooten zu den beiden Schiffen, Prudent und Bienfaisant. Und im Schlaf überraschen und überwältigen sie dann die müden und dezimierten Mannschaften und kapern die Schiffe. Als Louisbourg am Morgen des 26. Juli aufwacht, geht die Prudent in Flammen auf. Und das wird das symbolische Bild sein, das diese Belagerung ja kennzeichnet und das übrigens auch auf dem Folgenbild dann dargestellt wird. Also da sieht man, wie ein Schiff brennt, und das ist die Prudent von de Gout.
Okay, ein historischer Moment, festgehalten in Öl, Victor, wahrscheinlich, den ich nicht kannte. Das ist wahrscheinlich die Auflösung unserer Frage, richtig?
Genau. Das ist die Auflösung auf die dritte Frage, David. Damit lagst du da leider auch falsch.
Sehr falsch, ja. Habe ich nur eine von drei. Mit.
Wie bei den Wellensittichen.
Das ärgert mich viel mehr. Aber ist okay, ich gebe mich geschlagen.
Ja. Und für die Franzosen ist es damit vorbei. Ja. Die Bienfaisant wird von den Briten erfolgreich gekapert und die Franzosen haben danach keine Schiffe mehr. Und jetzt beginnt auch die Stadtmauer zu bröckeln. Um 10 Uhr am Vormittag des 26. Juli 1758 weht dann die weiße Fahne über der Festung von Louisbourg und damit gewinnen die Briten diese Belagerung und diese Schlacht um diese so wichtige Festung. Heroisch hatten die Männer um Drucourt die Festung verteidigt, so halten das französische Historiker gerne auch fest, und hatten diese Übermacht der Engländer aufgehalten, die eigentlich nur zu einem Zeitpunkt wohl, wenn man sich da wohl genauer in die Analyse einarbeitet, aufgehalten hätte werden können, und zwar zum Zeitpunkt der Landung. Hm. Dort waren vermutlich nicht genug Soldaten stationiert gewesen auf Seiten der Franzosen, und es war auch niemand irgendwo in einem Aussichtsturm oder so stationiert und hatte überhaupt einen Blick über diese gesamte Bucht. Das heißt, einerseits hatte man zu wenig Soldaten natürlich, aber auf der anderen Seite hatte man sich nicht genug vorbereitet auf die mögliche Landung der Briten hier an dieser Bucht. Gouverneur Drucourt muss jetzt kapitulieren und er und alle Soldaten werden entgegen der Gepflogenheiten Kriegsgefangene und sollten sofort nach England gebracht werden. Die Zivilisten, die sollten nach Frankreich zurückkehren dürfen. Ob die Franzosen dieses Versprechen aber tatsächlich einhalten würden, das war für viele nicht selbstverständlich. Ein Zeitgenosse berichtet, der katholische Priester, der hat deshalb die ganze Nacht vor der Übergabe noch möglichst viele junge Frauen verheiratet. Aus Sorge, sie könnten sonst den protestantischen Briten ausgeliefert werden. Insgesamt 5.637 französische Soldaten und Seeleute warten dann auf ihren Transport nach England. Militärisch ist Louisbourg damit gefallen. Und auch wenn die endgültige Entscheidung erst mit dem Frieden von Paris 1763 fällt, verliert Frankreich das heutige Cape Breton, die damalige Île Royale, bereits im Sommer 1758. Die Niederlage hier bei Louisbourg war für Neufrankreich der Anfang vom Ende. Lange Zeit hatte sich Frankreich erfolgreich gegen die zahlenmäßig deutlich überlegenen britischen Feinde wehren können. Aber jetzt war es eigentlich unmöglich. Vor allem, da auch jetzt die Verbündeten Mi'kmaq, aber auch die Shawnee, die Delaware und die Mingo, die Indianer, die seit der Ankunft der Franzosen häufig mit ihnen verbündet waren, sich von ihnen abwandten. Neufrankreich war mit dem Verlust von Louisbourg vom Kernland jetzt wirklich abgeschnitten. Wir hatten das häufig schon angesprochen, David, und jetzt kommt es eben dazu, dass sie jetzt wirklich eigentlich keine Verstärkung überhaupt von Frankreich mehr annehmen können oder überhaupt es möglich ist, dass eben von Paris aus Verstärkung gesandt werden kann, weil diese Festung nicht mehr in Besitz der Franzosen ist. Und in den beiden darauffolgenden Jahren fallen dann auch Quebec und Montreal. Aber die Eroberung von Louisbourg, die trifft nicht nur Soldaten und Festungsmauern, sondern sie trifft auch eine Bevölkerung, deren Geschichte längst von diesem Krieg auch geprägt war. Und das sind die Arkadier. Mhm. Viele von ihnen hatten bereits seit 1755 ihre Heimat verloren. Zehntausende französischsprachige Arkadier, die wurden jetzt von 1755 auch an aus den britisch kontrollierten Gebieten deportiert. Mhm. Und in der arkadischen Erinnerung wird diese Vertreibung bis heute als Grand Derangement bezeichnet, als große Zerstreuung.
Woher kommt denn der Name Arkadier, Victor?
Also dieses Akkadie ist wohl so eine Wortmischung aus der Mi'kmaq-Sprache. Mhm. Der Einheimischen und dem Französischen und bedeutet besonders fruchtbare Orte.
Okay, also.
Und die Arkadier haben quasi eine eigene Identität angenommen, also frühe französische Siedler. Die Region wird auch tatsächlich Arkadien, bis heute teilweise Arkadien bezeichnet.
Das war mir neu, wenn es gibt ja, wie wir wissen aus einer anderen Folge, die antike, altertümliche Region Arkadien oder Arkad. Also hier nur zufällig eine Überschneidung.
Ja, damit haben die wohl nichts zu tun. Hier bei den Arkadiern ist es so, dass Familien jetzt auseinandergerissen wurden und über die britischen Kolonien verstreut wurden. Und das trifft auch die Arkadier in Louisbourg. Nach dem Fall der Festung wurden 3100 Arkadier insgesamt aus Cape Breton und auch aus Louisbourg deportiert. Und laut der Enzyklopädie Canadienne starben mehr als 50% davon, 1649 Menschen, durch Krankheiten, Unterernährung, Kälte und Schiffsunglücke. Und ja, während dieser großen Zerstreuung, Grand Derangement der Deportation, da starben insgesamt wohl 8.000 von 12.000 Deportierten. Mhm. Und insgesamt gab es etwa 18.000 Arkadier. Und das Ganze passierte zwischen 1755 und 1763. Und darüber könnte man vermutlich auch eine eigene Folge machen. Aber damit wollen wir nicht enden. Denn das wäre ja irgendwie traurig.
Ja,
wir wollen damit enden,
tragisch, ja,
dass die arkadische Kultur nicht verschwunden ist und auch nicht verschwunden ist aus Cape Breton, also der ehemaligen Île Royale, wo dieser große Kampf in Louisbourg stattgefunden hat. Denn es gibt bis heute dort Gemeinden, in denen die französische Sprache und arkadische Identität lebendig geblieben sind. Und eine davon ist Chéticamp. Und in diesem Dorf, Stadt, 3000 Einwohner, hat diese Stadt ungefähr. Da war ich auch jetzt in meinem Sommerurlaub. Also hier habe ich mal einen Besuch gemacht oder war ich vor Ort in dieser Stadt. Und ich war ziemlich überrascht, als ich dann gesehen habe, dass es plötzlich irgendwie Boulangerie au coin gab, dass es eine Bäckerei gab und dass wirklich alles nur noch auf Französisch war. Also die Straßennamen und jede Beschreibung irgendwie, alles, was man so dort in der Stadt auch an Plakaten gefunden hat, alles war nur auf Französisch. Sonst ist es ja in Kanada oft so, dass es mal Französisch und mal Englisch ist oder beides gibt. Mhm. Aber sonst eigentlich in großen Teilen von Cape Breton das meiste doch auf Englisch ist. Aber hier in dieser Stadt ist es ganz anders. Und hier wird wirklich diese arkadische Kultur und das Französische noch gelebt. Also da habe ich dann auch den Croissant und meinen Kaffee dann genießen können.
Wunderbar.
Ganz unverhofft. Und wer da Englisch spricht, der wird auch ein bisschen schief angeguckt. Also diese Rivalität.
Wie zu Hause in Frankreich, Victor.
Wie zu Hause in Frankreich, genau. Die gibt es bis heute und die ist da vielleicht ganz markant. Louisbourg ist auf jeden Fall gefallen. Nouvelle-France ist verschwunden, aber die Menschen und ihre Kultur, die haben überdauert. Und ich würde sagen, mit diesem Fazit beenden wir die Folge.
Das finde ich ein sehr passendes Fazit. Da hast du wirklich recht, dass es doch noch einen kleinen Lichtblick gab, trotz der Gewalt, die hier auch entfesselt wurde. Und wir haben, glaube ich, sehr gut an dem Symbol hören können, was das für eine große Belagerung war, die eben hier regional sehr große Auswirkungen hat und im Einzelnen sehr, sehr spannend ist, aber für alle Seiten, für die kolonialen Seiten, die indigenen Seiten, diese Bevölkerung, die hier gelebt haben und dann, das müssen wir in einer anderen Folge noch klären, ja auch riesige Auswirkungen hat auf das Machtverhältnis in Europa und auf der ganzen Welt, ja, dass hier Frankreich den Kürzeren zieht. Das wird noch ja sehr weitreichende Folgen haben. Aber das müssen wir von anders besprechen. Ich fand hier diesen Einblick sehr spannend, der unter anderem aus deinem Urlaub war und dann noch eine ganze Menge nach sich gezogen hat hier mit den Details. Und ich fand sehr spannend die Quellen, die, glaube ich, auch sehr eindeutig gezeigt haben, wie blutig und hoffnungslos auch diese Metzelei war zur damaligen Zeit und auch die damalige ja, Literatur, die Zeitgenossen das auch schon so benannt haben, sehr, sehr eindrücklich. Und du hast auch Leute benannt, die darüber schreiben heute. Und das ist genau das, was wir wollen. Wo kann man noch mehr darüber nachlesen und sicherlich noch mehr erfahren, das Ganze einordnen, diese eine Belagerung in den größeren Kontext?
Ja, also es war auch ein Thema, dem ich in dem Museum in Halifax begegnet bin.
Da könnte man auf jeden Fall schon mal hin.
Da könnte man hin, genau, in dieses Museum zur Schifffahrtsgeschichte, wo es unter anderem auch um die Halifax Explosion und natürlich um die Titanic geht. Mhm. Sonst kann man sich einlesen direkt bei James Wolfe. Das ist ganz interessant, wenn man einfach mal seine Briefe liest und seine Berichte, die es auf archive.org gibt und auf die man zugreifen kann, weil er da wirklich sehr detailliert schreibt und man einfach lernt, was er für eine Person ist. Nämlich sehr ambivalent, aber wird später sehr gefeiert werden und als Kriegsheld dargestellt, zumindest in Nordamerika. Und dann habe ich noch zwei Monografien, die ich empfehlen kann. Einmal zum Siebenjährigen Krieg. Das ist Der Preis des Ruhms, eine Weltgeschichte des Siebenjährigen Krieges von Marian Füssel. Allerdings geht es da um den gesamten Siebenjährigen Krieg. Also wer sich dafür interessiert,
ist kann auch ich richtig
sehr empfehlen. Und sonst ganz detailliert zur Belagerung gibt es die Monografie von Johnston, Endgame 7058, The Promise, The Glory of the Despair of Louisbourg's Last Decay.
Das ist ein guter Titel,
oder?
Der hat's in sich.
Und das sind meine Empfehlungen. Vielleicht gibt's noch die eine oder andere Ergänzung dann in den Shownotes. Und dann sagen wir nochmal am Ende ein großes Dankeschön, David, oder? Was machst du dann?
Das mache ich, Victor. Hier schließt sich der Kreis. Und wir sagen Danke an alle, die zugehört haben. Und zweimal Danke, großes Danke an alle, die uns sogar unterstützen. Egal, indem ihr Nachrichten schreibt oder sei es, indem ihr uns bewertet vielleicht oder vielleicht sogar, indem ihr Premium-Mitglieder seid, was auch einige tun und dadurch einige Vorteile bekommen, wie zum Beispiel werbefrei frühere Folgen und Bonusinhalte, die wir gleich noch aufnehmen werden. Da freuen wir uns sehr und ja, alles, was ihr könnt und wollt, tut es bitte, um unseren Podcast weiter am Lauf zu halten. Ansonsten ist es ganz einfach. Wir sind in 7 Tagen schon wieder zurück und da heute viel geballert wurde und belagert wurde, werden wir nächstes Mal wieder, wie es unsere Art ist, Victor, was ganz anderes machen, eine ganz andere Seite der Geschichte beleuchten. Freut euch drauf. Wir machen bald weiter. Erholen uns noch ein bisschen von unseren Reisen und ich würde sagen, bis dahin bleibt gesund und munter. Genießt noch diesen Sommerausklang und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.